Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Tribute von Panem, ja tatsächlich, es gibt einen neuen Film. Man verliert natürlich, wenn es mehrere Teile gibt, irgendwann mal so den Überblick. Wir werden das ganz genau sortieren und können Ihnen dann sagen, welcher Tribute von Panem-Film ist es und wo steht dieser Film in der Gesamtgeschichte. Außerdem kommen hier heute sehr interessante Regisseure zu Wort. Nicht zuletzt die Regielegende Marco Bellocchio. Der große italienische Regisseur hat jetzt seinen 25. Film gemacht, lief in Cannes im Wettbewerb, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Die Bologna-Entführung, eine wirklich skandalöse Lösegeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Wir stellen einen sehr anrührenden, sehr leisen, queeren Film vor. Hör auf zu lügen. Auch da hatten wir die große Freude, mit dem Regisseur zu reden, mit Olivier Péan. Also jede Menge Filme, die wir Ihnen empfehlen können. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit King Creole, Seaforth. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. 8 Jahre ist es nun her, dass die unter anderem auch in Berlin gedrehte Tribute von Panem Trilogie mit Mockingjay Teil 2 zu Ende gegangen ist. Eine Reihe, in der unter anderem Jennifer Lawrence zum Star geworden ist. Seit Donnerstag haben wir nun die Vorgeschichte im Kino, die Tribute von Panem, The Ballad of Snowbirds and Snakes. Meine Kollegin Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Kann uns jetzt Genaueres sagen und weiß natürlich auch, wie ich es ja auch weiß, dass die Reihe eigentlich auserzählt war. Also die Romanautorin Susan Collins hat allerdings relativ schnell nach dem Ende eine Vorgeschichte aus dem Hut gezaubert, die wir jetzt eben auf der Leinwand sehen. Anna, ein Kniff, den ja viele machen, einfach ein Prequel zu schreiben oder zu erfinden. Welche Vorgeschichte wird uns hier nun genau erzählt?
Es ist so ein bisschen der Star Wars Kniff. Das Prequel schlägt sich auf die dunkle Seite der Macht und erzählt den Aufstieg von Coriolanus Snow, den wir in der Panem-Reihe, gespielt von Donald Sutherland, ja als fiesen Präsidenten von Panem und Strippenzieher der Hunger Games kennengelernt haben. Hier jetzt in The Ballad of Snowbirds and Snakes sehen wir einen 18-jährigen Jungspund aus einer altehrwürdigen, stolzen Familie, die allerdings in Ungnade gefallen ist und der bei den 10. Hungerspielen zum Mentor wird, zum Mentor von Lucy Gray, einer Teilnehmerin aus Distrikt 12.
Dieses Jahr gibt es eine Änderung. Ihre Aufgabe als Mentor, Mr. Snow, ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden.
Was macht mein Mentor, außer mir Rosen zu bringen?
Ich gebe mir Mühe, dir den Rücken zu stärken.
Du willst mir in dieser Arena den Rücken stärken? Dann glaub erst mal daran, dass ich gewinne.
Da scheint dieses Perfide der Hungerspiele raus, was ja auch die Ursprungstrilogie hatte. Dieser perverse Kampf ums Überleben einiger zur Unterhaltung vieler. Mittendrin eben Coriolanus Snow, der seine Rolle, seinen moralischen Standpunkt noch finden muss.
Jennifer Lawrence hatte, wie gesagt, mit der Panem-Trilogie ihren Durchbruch. Ist der Film jetzt hier ähnlich prominent besetzt worden? Beziehungsweise könnte das, Anna, auch wieder sowas werden wie eine Startrampe für junge Talente und spätere Stars?
Lawrence heißt in dem Fall tatsächlich nur der Regisseur, der seinen 4. Film der Reihe abliefert. Francis Lawrence, nicht verwandt mit Jennifer Lawrence. Donald Sutherland in Jung wird gespielt von Newcomer Tom Blyth. Lucia Gray, die statt Pfeil und Bogen die Gitarre und ihre Stimme als Waffe hat, wird von Rachel Zegler gespielt. Die hat mich vor allem in West Side Story letztes Jahr begeistert. Peter Dinklage macht das, was er immer tut. Er ist der böse Dekan. Jason Schwartzman sehen wir als Moderator. Viola Davis als Präsidentin. Ihre Figur ist schon fast wie so ein Bond-Bösewicht angelegt, mit sehr vielen Allüren und einem Trog voller Schlangen. Alles in allem sind das solide schauspielerische Leistungen, übrigens auch viele junge deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen in Nebenrollen. Allerdings bleiben die alle sehr blass, weil ein Problem des Films ist, sich zu sehr auf den Hauptkonflikt und die Hauptfiguren zu konzentrieren, sodass der Rest so ein bisschen untergeht.
Die deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen sind natürlich dem Drehort geschuldet. Gedreht wurde der Film unter anderem wieder in Berlin, also wieder auch war der Szenenbildner Uli Hanisch dabei. Erkennt man denn die Stadt überhaupt wieder?
Ja, wenn auch verfremdet. Szenenbildner Uli Hanisch, der hat sich an Berlin der 60er Jahre orientiert. Immerhin ist das ja auch eine Zeitreise. Der Film spielt 64 Jahre vor der Haupttrilogie. Es wirkt alles so ein bisschen historisch, analog, fast schon retro. Wir sehen das Olympiastadion als Außenfassade für die Gladiatorenarena, die Karl-Marx-Allee am Anfang als Schauplatz für die Zerstörung nach dem Aufstand der Distrikte. Die Teilnehmer, die werden einmal in ein Gehege im Zoo eingefärcht. Das hat schon Wiedererkennungswert. Aus der Warte macht es Spaß, Berlin mal in einem etwas anderen Look zu sehen, aber ansonsten ist es ein etwas zerfaserter Film, der zwar eine spannende, ambivalent, charismatisch böse Hauptfigur hat, aber einfach gemessen an den Hauptpanem-Filmen an der nötigen Spannung scheitert.
Die Tribute von Panem, es nimmt kein Ende, The Ballad of Snowbirds and Snakes, seit Donnerstag in den Kinos und für uns gesehen von Anna Wollner. Dich herzlich danke.
Hab ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin zwischen Komödie und Tragödie. So heißt eine Filmretrospektive im Berliner Kino Arsenal, die das Schaffen der französischen Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin Noémie Lvovsky vorstellen möchte. Als Schauspielerin dürfte sie dem einen oder anderen durchaus bekannt sein. In diesem Jahr zum Beispiel lief der Film in den Programmkinos Das Purpursegel von Pedro Marcello. Da spielt sie so eine ganz unkonventionelle Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Landleben aufmischt. Dann hat sie gemeinsam mit Valeria Bruni-Tedeschi das Drehbuch geschrieben zum Film Forever Young über die berühmte Schauspielschule von Patrice Chéreau. Dieser Film, denke ich mir, dürfte noch im einen oder anderen Kino zu sehen sein. Anke Lewicke, die jetzt bei mir ist, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Ist auch ein ganz großer Fan, so wie ich übrigens auch. Und vielleicht kannst du mal sagen, wo ging es denn bei dir los? Also was war so deine Initialzündung?
Ja, also das musste ich auch ein bisschen noch mal recherchieren, aber das war Venedig 1994, da lief auf dem Festival ihr Regiedebüt Oublie-moi. Und du weißt doch, Knut, wir Filmkritikerinnen und Filmkritiker, wir versuchen doch immer so Filme in so ein großes Ganzes einzuordnen. Und Mitte der 90er Jahre haben wir doch dann alle von der neuen Nouvelle Vague gesprochen. Mhm. Und man kann wirklich sagen, wenn man Oublie-moi, den habe ich mir jetzt noch mal angeschaut, sie ist da wirklich mit in die Fußstapfen des jungen Godards, Truffaut, Romer getreten. Also Valeria Bruni-Tedeschi spielt so eine Tagediebin, die ihr Leben, ihre Gefühle in Paris auf den Straßen sucht, die keine Arbeit hat. Der Unterschied vielleicht zu der früheren Nouvelle Vague ist, dass die damals so die Rückendeckung hatten, der 68er-Bewegung, so Utopien, und hier die jungen Menschen Mitte der 90er, die bescheinen sich so eher in der Sackgasse zu befinden, und wir sehen dann Valeria Bruni-Tedeschi, wie sie ihrem Ex-Freund hinterherstellt, der nichts mehr von ihr wissen will, dafür will sie dann von ihrem jetzigen Freund nichts wissen, trifft sich wiederum mit dem Freund ihrer besten Freundin, und zwischendrin gibt es immer so, ja, schon so abgeklärte Dialoge über die Liebe. Und das hat dann aber auch was, weil man wirklich dieses Lebensgefühl so in den 90er Jahren mitbekommt, wo man nicht wusste, wie arbeiten, wie leben, wie lieben.
Haben wir da schon das, was wir an ihr auch so mögen? Also auch wenn sie spielt, finde ich, nämlich diesen feinen Humor, sind ja oft so Untertöne.
Ja, das finde ich auf alle Fälle. Also diese Ehrlichkeit und Schonungslosigkeit in Oublie-moi, die hat schon so was Entwaffnendes, dass man manchmal doch schon auch lachen muss. Man fragt sich zwar, über was lacht man da, aber das setzt dann ja auch wieder was in Bewegung. Und ich glaube, so funktioniert ihr Humor überhaupt. Der hat so einen Eigensinn und so einen Hintersinn. Und wenn man dann ihre nächsten Filme sieht, Petit, die Kleinen von 1997, ich habe also noch nie eine Regisseurin erlebt, die wirklich so auf die Ängste und Launen und Macken von so 13-jährigen Mädchen eingeht. Da begleitet sie so 4 Stück und wie schaffen sich so einen ganz eigenen Bewegungsraum, sich auszuprobieren. Und bei Noémie Lvovsky dürfen sie sich auch ausprobieren. Und das hat dann manchmal auch was sehr Explosives, auch was Brutales, dann wieder was Schönes. Also da sind so alle Tonlagen, diese Achterbahnfahrt, die man in dem Alter erlebt, sind in dem Film auch drin. Und überhaupt auch bei diesem, wie in allen anderen Filmen von ihr, spielt eine Musik eine richtige Rolle, große Tanzeinlagen. Und hier sind das Sweetie, Rex und Susie Quattro. Und man kann wirklich sehen, wie das innen hier nach außen gerockt wird, Knut.
Ich muss wirklich zugeben, dass sie mir bisher eher als Schauspielerin vertraut war. So habe ich sie kennengelernt und gar nicht so richtig begriffen habe, dass das nicht ihre Anfänge waren. Also sie hat als Regisseurin angefangen, hat irgendwann dann gewechselt. Übrigens manchmal auch in ganz kleinen Rollen ist sie zu sehen. Und gibt den Filmen dann so eine eigene Färbung mit diesem einprägsamen Gesicht, mit ihrer Persönlichkeit. Also warum hat sie diesen Wechsel dann überhaupt vollzogen?
Naja, sie hat als Regisseurin schon immer sehr eng mit ihren Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengearbeitet, lange geprobt. Und Proben bedeutet ja auch Mitspielen und Vorspielen. Und sie hat einfach auch, glaube ich, so ein Timing, so ein komisches Talent. Sie tanzt auch gerne und ich glaube, deshalb ist sie ja erstmal auch in ihren eigenen Filmen vor die Kamera gegangen. Und wenn ich jetzt noch mal sehe, Tomorrow and the After, also dieser Film, wo sie selbst eine vielleicht 40-jährige Mutter spielt, die so immer mehr die Realität aus den Augen verliert und die Tochter wiederum flüchtet sich dann in eine Märchenwelt, so um sich selbst zu verteidigen. Und da hat man genau dieses Komische und Tragische, wenn sie dann so zu Beginn mit dem Hochzeitskleid durch Paris läuft und irgendwie sagt, ja, ich habe das Leben geheiratet, dabei wissen wir alle, sie ist von ihrem Mann getrennt. Also da hast du genau dieses Komische und das Tragische. Und das findet man auch in ihrem nächsten Film Camille Rewinds. Da spielt sie ja so eine abgehalfterte Schauspielerin, hat das Leben nicht auf die Reihe bekommen, trinkt zu viel. Sie geht zu einem Uhrmacher, der wird von Jean-Pierre Léaud gespielt. Ja, und auf einmal ist sie als Erwachsene wieder in ihrer Jugend, trägt dieselben Kleider, die Eltern, hat dieselben Probleme. Sie versucht vielleicht, was an ihrem Leben zu ändern, aber weil sie ja das Spätere kennt, das gelingt so nicht. Aber da hast du auch wieder diese Mischung der Tonlagen, wo so eine Reibung entsteht und so Fragen hochkommen, ja, wie lebt man überhaupt, wie lebt man als Frau, wie lebt man Beziehung? Also das ist immer alles in ihren Filmen miterzählt.
Und wir können sie jetzt umfassend kennenlernen, also von allen Seiten sehen sie vielleicht dann noch mal komplexer und sehen eben auch, wie wunderbar sie das Komische und das Tragische verbindet. So heißt er eben auch diese Retrospektive zwischen Komödie und Tragödie, die Filme von Noémie Wolfsky im Kinoarsenal vom 24. bis zum 27. November. Also nicht sehr lang, aber doch sehr umfangreich. Und die schöne Nachricht, Anke, ist natürlich, am 26. November wird sie höchstpersönlich dabei sein und über ihre Filme sprechen. Anke, ich danke dir.
Ja, da sehen wir uns am 26.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Darf ich Ihnen unseren großartigen Schriftsteller vorstellen, Stéphane Bellecourt.
Guten Abend, Herr Freund.
Und Ihr Nachname?
Andrieux, Lucas Andrieux.
Ist ja lustig, denn ich kannte früher einen Thomas Andrieux in der Schule.
Von denen gab's nicht viele, muss mein Vater gewesen sein. Haben Sie ihn gut gekannt?
Ein bisschen.
Sag das bloß keinem.
Fällt mir schwer, ihn mir so vorzustellen.
Hör auf zu lügen, das ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Philippe Besson, ist auch in Deutschland erschienen, sehr erfolgreiches Buch. Dieser Film legt sehr sensibel die Wunden einer fernen Vergangenheit frei, eben auf der Grundlage dieses Buches. Ein Film von Olivier Péan, der uns in eine kleine Stadt führt, zusammen mit einem sehr erfolgreichen Schriftsteller, und plötzlich steht er eben vor seiner eigenen Vergangenheit. Was da genau erzählt wird, das erfahren Sie gleich.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, mit einem französischen Regisseur zu sprechen, der die große Ehre wiederum hatte, das Queere Filmfestival in Berlin zu eröffnen. Sein Film lief dort also gleich am Anfang. Ist ja immer eine erlesene Auswahl von queeren Filmen aus aller Welt. Sein Film kommt jetzt auch ins Kino und ich denke mir, viele Leute werden sich dafür sehr interessieren, weil der Roman auch bei uns durchaus gelesen wurde, Leute interessiert hat, der Roman von Philippe Besson. Hör auf zu lügen heißt jetzt die Verfilmung dieser Geschichte, eine sehr persönliche, sehr intime Geschichte, eine Geschichte, die Vergangenheit und Gegenwart zusammenführt, mit wunderbaren Schauspielern. Freue mich sehr, dass wir reden können mit dem Regisseur von Hör auf zu lügen, ab jetzt im Kino, Olivier Péan. Hi, good to see you.
Bonsoir.
Olivier, wie war das, als du das Buch gelesen hast? Oft ist es ja so, man liest einen Roman und dann packt einen irgendwie so eine Szene, eine Konstellation, eine Stimmung, und dann hast du dir plötzlich vorgestellt, das könnte ein Film werden. Vielleicht war es auch ein Auftragswerk, kann ja auch sein. Aber ich könnte mir denken, dass es in dem Roman es irgendetwas gab, was dich sehr gefesselt hat.
En fait, au début, c'était une commande, c'était un producteur qui m'a appelé et qui m'a...
Also in dem Fall war es erstmal wirklich ein Auftrag, weil ein Produzent sagte zu ihm, lies mal unbedingt dieses Buch, und gab ihm dieses Buch von Philippe Besson eben zu lesen. Und im Buch spielt eigentlich diese Teenagerliebe eine ganz, ganz große Rolle, und die Geschichte des erwachsenen Schriftstellers, der dann auf den Sohn seiner ersten Liebe trifft, ist eigentlich nur ein Vorwand, um die andere Geschichte zu erzählen. Aber ich wollte das ausbauen, weil ich fand das faszinierend, dass ein Schriftsteller den Sohn seiner ersten Liebe plötzlich wieder trifft. Und es gibt eben so einen Satz, den sehr, sehr berührt hat in dem Buch. Und das ist, wenn der Sohn, Lucas, gespielt von Victor Belmondo, wenn er sagt, als ich in seinen Augen sah, dass mein Vater einen Mann geliebt hat, da wusste ich, dass er existiert hat. Und es war dieser Satz, der ihn dazu brachte, dass er diesen Lucas zeigen wollte. Und er hatte vorher noch, was ich nicht übersetzt hatte, gesagt, der Lucas ist nicht schockiert, dass sein Vater homosexuell war. Er ist eher darüber schockiert, dass der Vater so lange lügen musste und dass es das Schweigen des eigenen Vaters gab. Das schockiert ihn sehr viel mehr.
Damit hättest du schon wunderbar eigentlich die Kerngeschichte auch deines Films beschrieben. Genau das, worum es hier geht. Also dieser Schriftsteller kommt in reifen Jahren in seinen Heimatort wieder zurück und das hat auch was sehr Komisches, wollen wir auch mal sagen. Bei aller Tragik dieses Films, das kennt man ja auch so. Schriftsteller kommen wohin, sollen was lesen, werden von allen umworben. Es nervt auch ganz furchtbar. Er ist ein stiller, zurückgezogener Mann, soll auch noch so eine Feier mit bestreiten, 200 Jahre Cognac-Fabrik. Also das sind schon auch sehr komische Elemente, die du auch, wie ich finde, sehr genüsslich ausspielst. Ist diese Komik auf dem Roman schon so angelegt?
Non, pas du tout. Les livres de Philippe Besson sont toujours très, très sérieux.
Also die Bücher von Philippe Besson, die sind sehr ernst und auch etwas depressiv. Und ich mag aber Billy Wilder und der wusste es wirklich, Drama mit Komödie wunderbar zu verbinden. Im Buch ist das wirklich so, der Schriftsteller trifft auf den Sohn nur in einem Café. Im Café kann man nicht gut filmen, das hat kein großes Kino-Appeal. Und deswegen musste ich mir was anderes ausdenken. Und es ist schon so, dass dieses Treffen 40 Kilometer von Cognac stattfindet an einem kleinen Ort. Und da ich auch Dokumentarfilme drehe und gerade einen Dokumentarfilm über Cognac und Annecy gemacht hatte, kannte ich mich eigentlich ganz gut aus. Also das gibt es überhaupt nicht im Buch, diese Ebene. Aber da habe ich was Persönliches mit hineingebracht, auch vielleicht ein bisschen mehr Handlung und eben auch den Humor, der mir so wichtig.
Et puis ça a aussi un sens important dans le film. Jetzt haben wir also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, diesen Autor Stefan, der kommt in sein Heimatdorf, seine große Jugendliebe ist nicht mehr da, lebt nicht mehr, aber der Sohn ist da. Und jetzt fand ich es immer sehr interessant, dass der Stefan, gespielt von Guillaume de Tonquédec, dass dieser Schauspieler erstmal dem Autor sehr ähnelt. Ich habe mir mal angesehen, wie der aussieht in Wirklichkeit, also die sind sich sehr, sehr ähnlich und sie sind so ganz normal. Also es ist so ein stinknormaler Typ, er wirkt fast ein bisschen bürokratisch, ein bisschen spießig, fand ich so. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass er so als Beobachter an die Leidenschaft zurückdenkt, die er als junger Mann erlebt hat. Aber er ist vielleicht, wie er schon als junger Mann manchmal war, eher so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Also du zeigst dir so einen Typen, der auf den ersten Blick gar nicht besonders spannend ist.
Choisir comme personnage principal un écrivain, c'est pas forcément intéressant.
Ja, einen Schriftsteller darzustellen, hat erstmal nichts sehr Kinematografisches. Und Philippe Besson beispielsweise ist wirklich jemand, der ganz diszipliniert jeden Morgen schreibt, der hat sowas von einem Asketen an sich. Deswegen habe ich diese Figur ein bisschen aufgepeppt und habe sehr viel Dynamik um ihn herum kreiert und geschaffen. Weil er eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen bürokratisch eben wirkt, sehr ruhig, nie genau weiß, was er wirklich sagen soll und eigentlich will er gar nicht da sein, weil er will diese Gespenster der Vergangenheit gar nicht wecken. Und dadurch ist er etwas langweilig und später erst verstehen wir, warum er so geworden ist. Und dann hoffe ich, dass man als Zuschauer gerührt ist und deswegen habe ich am Anfang so viel um ihn herum inszeniert, damit man erstmal bei der Figur bleibt und dann vielleicht später eben doch gerührt ist und seine Geschichte erfährt.
Reste accroché au film et après j'espère qu'on est ému par lui, mais ça vient après. Parce que c'est un personnage très intérieur, effectivement.
Zumal er jemand ist, und das ist natürlich jetzt für einen Schriftsteller auch nicht ungewöhnlich, auch nicht für eine Schriftstellerin natürlich, dass er genau beobachtet. Also er sieht genau hin und das machen wir auch mit ihm. Er sieht sich zum Beispiel diesen jungen Mann natürlich, diesen Sohn seiner großen Liebe sehr genau an. Das ist also Victor Belmondo, der Enkel von Jean-Paul Belmondo. Kann man ja auch mal nochmal sagen, dass das ja sehr fasziniert ist, dass diese Familientradition da aufrechterhalten ist. Also er sieht ihn ja und wir sehen ihn mit seinen Augen. Und es passiert was Merkwürdiges, finde ich. Olivier, man würde jetzt in einem Hollywood-Film erwarten, dass dieser junge Mann genauso aussieht wie sein Vater, dass er genauso ist wie sein Vater. Das wären jetzt eigentlich die Projektionen, die man erwartet. Es ist aber im Film, wahrscheinlich auch im Buch, ganz anders und das kannst du vielleicht erklären.
Pourquoi? En fait, dans le roman, il ressemble comme deux gouttes d'eau.
Also im Buch ist es wirklich so, der ähnelt total dem Vater. Also er ist wie das Ebenbild des Vaters und deswegen ist der Schriftsteller auch so schockiert, als er ihn wieder sieht. Und da kommt alles eben wieder in ihm hoch, die ganze Vergangenheit. Ich bin Filmemacher und mir kam es eher darauf an, einen wirklich guten Schauspieler zu finden und nicht unbedingt einen Doppelgänger von dem, der den Schauspieler des Vaters spielt. Und da kam er eben auf Victor Belmondo und der war einfach ideal für diese Rolle. Und nun ist es dann wirklich so, dass sich die beiden Schauspieler, also Sohn und Vater eben gar nicht inne. Aber er hatte da, das hat er dann natürlich auch ins Drehbuch mit aufgenommen. Es gibt ja diesen Dialog, wo der Schriftsteller zu ihm sagt, das ist ja verrückt, du ähnelst ja deinem Vater überhaupt nicht. Also das wird dann mit aufgegriffen. Aber wie gesagt, ihm war es wichtiger, besten Schauspieler zu finden und nicht die beste Imitation.
Mais ça, le point de départ, c'était une contrainte de casting. Je voulais les meilleurs acteurs, qu'ils se ressemblent pas.
Hör auf zu lügen, ein berührender Film aus Frankreich über eine späte Suche nach der notwendigen, vielleicht befreienden Wahrheit, für die es ja auch vielleicht niemals zu spät ist. Ein Film von Olivier Péan, mit dem ich mich unterhalten konnte.
Also der Sohn möchte gerne wissen, wer war sein Vater wirklich? Warum hat sein Vater seine Homosexualität versteckt? Das wäre für den Sohn gar kein Problem gewesen. Das ist ein junger Mann der heutigen Generation, der hätte das durchaus verkraftet. Der Stefan, der Schriftsteller, will auch wieder wissen, wie hat er dann gelebt. Also beide haben ein Interesse aneinander und ich finde, es zeigt der Film sehr, sehr schön, wie sie sich umkreisen und eigentlich einer den anderen auch braucht in diesem Dialog.
Oui, oui, absolument. Et c'est ce, c'est pour ça que le scénario était jouissif à écrire.
Ja, es war eine sehr freudige Arbeit, eigentlich das zu schreiben. Es hat Spaß gemacht, weil das ist ein bisschen Spiel wie zwischen Katze und Maus. Der Sohn möchte alles über seinen Vater erfahren. Und der Schriftsteller ist immer noch im Schockzustand, dass 35 Jahre später er da plötzlich auf den Sohn trifft, seiner ersten großen Liebe. Aber er weiß nicht, ob er das Recht hat, das zu sagen und was er sagen darf. Und deswegen beobachtet er Lucas. Und das macht ihn erstmal in gewisser Weise unsympathisch. Aber wie gesagt, für einen Autor macht es Riesenspaß, so eine Katz-und-Maus-Geschichte zu schreiben.
Zumal wir damit eben auch bei dem eigentlich zentralen Thema des Films sind. Denn Stefan, also der Autor, war damals auch der Offene. Er wollte diese Liebe unbedingt und er hat doch schwul gelebt. Das ist völlig klar, also offenbar bis zum heutigen Tag. Und anders bei seiner großen Liebe, da war das eben anders. Der hat ein anderes Leben geführt und hat nicht sein eigentliches Begehren ausgelebt. Und davon handelt für mich schon auch dieser Film. Ein verfehltes und vielleicht ein wirklich gelebtes Leben. Du stellst ja zwei Leben gleich nebeneinander oder auch gegeneinander.
Genau das ist das Thema des Films, aber es hat auch noch was Universelleres. Und deswegen war der Roman eben auch so erfolgreich, weil es geht letztendlich darum, leben wir unser Leben oder verpassen wir oder leben wir am Leben vorbei? Und das geht weit über die Homosexualität hinaus. In dem Fall ist die Homosexualität das Thema, aber ich glaube, das ist dieser universelle Aspekt und wir haben diesen Film wirklich sehr oft in Frankreich vorgeführt, auch im Ausland vorgeführt und das haben auch die Zuschauer immer wieder aufgegriffen. Eben diese entscheidende Frage, wie leben wir unser Leben und sind wir in der Lage, das Leben zu leben, was wir eigentlich leben wollen?
Se mentir à soi-même ou pas.
Erzählt wird das ja als eine sehr leidenschaftliche Liebesgeschichte. Wir haben ja die Rückblenden, die beiden jungen Schauspieler, die lernen ja sozusagen, diese beiden Figuren, was Liebe überhaupt heißt. Die lernen, was Zärtlichkeit heißt. Das ist ein Lernprozess, den du uns auch zeigst in diesen schönen Rückblenden. Wir haben die Gegenwartsebene, wo wir auch eine Zärtlichkeit haben in der Beziehung der Figuren. Und ich denke, das war auch deine Erzählhaltung. Also den Figuren möglichst viel Zärtlichkeit zu schenken, übrigens auch in der Provinz. Vielleicht wäre so eine Geschichte in Paris auch zu der Zeit, als die beiden sich verliebt haben, anders gelaufen als im offenen Land.
Je ne sais pas, car j'habitais pas à Paris en 1984, mais
84 habe ich dich in Paris gewohnt. Da weiß ich nicht, wie es da war. Aber das Schöne an dem Buch ist, dass diese beiden jungen Männer erst Sex haben und dann über den Sex langsam eine Liebe entsteht und eine Zärtlichkeit entsteht. Und deswegen sind die Sexszenen im Film eben auch so wichtig, weil ich genau eben das auch zeigen wollte, die Geburt einer Liebe und die Geburt der Zärtlichkeit. Und sehr viele heterosexuelle Zuschauer in Frankreich, die eben auch das Gros des Publikums ausmachen, waren sehr erstaunt, als sie diesen Film gesehen haben. Sie selbst kannten nicht wirklich Homosexuelle. Sie wussten nicht genau, wie Liebe zwischen Homosexuellen funktioniert. Als sie den Film gesehen haben, haben sie gemeint, naja, das ist ja wie bei uns. Also habe ich eigentlich einen schwulen Film für Heterosexuelle gemacht.
Und es ist wirklich, das hast du vorhin ja gesagt, ein universeller Film ist ein Film für alle, denn es geht um das richtige Leben, es geht um das richtige Begehren, es geht um das zu sich selbst stehen. Und diese Aufforderung, hör auf zu lügen, kommt vielleicht für die Figuren im Film zu spät, aber sie kommt natürlich nicht zu spät für die Zuschauer und Zuschauerinnen deines Films, den man jetzt im Kino in Deutschland auch sehen kann. Hör auf zu lügen, ein Film von Olivier Péan, bei dem ich mich herzlich bedanke. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci. Danke schön.
Und vielen Dank, Jörg Taschmann, für die schöne Übersetzung. Danke, Jörg.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Signor Mortara, euer Sohn Edgardo ist heimlich getauft worden. Uns erteilten sie Befehl, ihn zu holen.
Wieso?
Aber was hat das zu bedeuten?
Ich muss ihn mitnehmen.
Sie wollen ihn uns wegnehmen.
Alles wurde ganz nach kanonischem Gesetz vollzogen.
und ist rechtens.
Im Jahre 1858 verschleppten Soldaten des Papstes im jüdischen Viertel von Bologna den 7-jährigen Edgardo, Sohn einer großen, liebevollen jüdischen Familie. Das Kind war als Baby heimlich von einer Amme getauft worden und daher musste er jetzt, nach dem päpstlichen Willen, eine katholische Erziehung erfahren. Marco Bellocchio erzählt diese wahre und sehr tragische Geschichte in seinem neuen Film Die Bologna-Entführung, lief im Wettbewerb von Cannes und ist jetzt bei uns angelaufen. Ich hatte die große Freude, mit Marco Bellocchio, mit diesem großen Regisseur, zu sprechen. Das Gespräch gibt's auch gleich nach Grizzly Bear, Morning Sound. Und damit willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Er ist einer der ganz großen europäischen Regisseure. Sein 25. Film ist jetzt ins Kino gekommen. Er hat den Ehrenpreis in Venedig bekommen, den europäischen Ehrenpreis. Er hat wirklich Filmgeschichte geschrieben mit seinen Filmen. Und sein neuester Film ist ein ganz aufwühlendes Werk, sehr emotional, eine historische Geschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Bologna-Entführung, geraubt im Namen des Papstes. Im deutschen Titel ist die gesamte Geschichte schon angedeutet. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir anlässlich des Filmstarts miteinander reden können mit Marco Bellocchio. It's a great honor. Hello.
Thank you very much.
Marco Bellocchio, diese Geschichte der Entführung eines kleinen jüdischen Jungen in Bologna aus einer großen jüdischen Familie durch die katholische Kirche, fand ich sehr erschütternd. Ich habe davon noch nie was gehört. Ist das in Italien eine bekannte Geschichte? Denn es gibt mehrere Bücher darüber, soweit ich weiß, jetzt Ihren großen Film. Also wie sind Sie auf die Geschichte gestoßen und ist das etwas, was man in Italien weiß?
No, la storia non è.
Diese Geschichte ist nicht besonders bekannt in Italien. Zum einen liegt es daran, dass die jüdische Gemeinde relativ klein war und ist. Zudem kamen solche Entführungen eher im 17. und 18. Jahrhundert vor. Im 19. Jahrhundert war es eine große Ausnahme. Die Geschichte von Edgardo Mortara ist deshalb auch so besonders, weil sich zu der Zeit sehr progressive Ideen ja schon verbreiteten. Die Kirche konnte sich selten mit solcher Gewalt durchsetzen. Zumal der Papst damals nur noch ein kleines Gebiet Italiens im Kirchenstaat beherrschte, zu dem auch Bologna gehörte.
Sie haben völlig recht. Also als ich den Film gesehen habe, musste ich mir immer wieder klar machen, es ist die Mitte des 19. Jahrhunderts, weil was da erzählt wird, wirkt wirklich wie aus der Renaissancezeit oder dem Mittelalter, nicht? Also die Inquisition ist zuständig für diesen Fall. Das ist sehr verblüffend und ich denke, es war auch für Sie als Kinoerzähler sehr reizvoll auch, also sozusagen eine archaische Geschichte zu erzählen, im Prinzip in der beginnenden Moderne. Auch in Italien beginnt in der Zeit das moderne Zeitalter.
Sì, sì, molto, molto interessante, proprio perché è l'episodio finale di un...
Es ist tatsächlich einer der finalen Gewaltakte der bis dahin machtvollen Kirche und eine ihrer letzten Entführungen. Im Grunde nur ein einzelnes Ereignis, aber es steht für den Umgang mit der ganzen jüdischen Gemeinde und hat dadurch eine universelle Bedeutung. Das hat mich sehr interessiert.
Genau, das fand ich auch einen besonders spannenden Fakt, auch wieder ein Zeichen der aufkommenden Moderne, dass sich ja die jüdische Gemeinde weltweit jetzt hier engagiert, auch überhaupt eine kritische Öffentlichkeit da ist und sagt, es geht doch nicht, wir können nicht ein kleines jüdisches Kind hier entführen. Also auch das erzählen Sie ja sehr genau, weil es ja eben auch eine neue Entwicklung ist, der ja, Solidarität könnte man sogar sagen, und einer globalen Anteilnahme.
Questo è avvenuto proprio perché la famiglia Mortara.
Das ist nur möglich gewesen, weil die Familie Mortara sich gewehrt und öffentlich protestiert hat. Sie bat bei den jüdischen Gemeinden in Frankreich, England, Deutschland und den USA um Unterstützung. Wegen der familiären Rebellion ist dieser Fall Mortara überhaupt erst bekannt geworden. Es war ohnehin eine Epoche, in der sich alles veränderte. Italien wurde vereint, progressive Ideen verbreiteten sich. Da erschien eine solche Entführung als ein Rückfall ins Mittelalter. Danach hat sich die katholische Kirche schrittweise verändert. Nach dem Krieg und den faschistischen Rassengesetzen gab sie ihre Fehler zu und hörte endlich auf, den Juden die Schuld am Tod Jesu zu geben.
La famosa accusa, no, di avere ucciso, che la colpa degli ebrei è di avere ucciso Gesù Cristo.
Besonders liebevoll finde ich ja im Film die Schilderung der Familie, der jüdischen Familie, die ja schreckliches Leid erfahren müssen, dieses Kind vermissen, um ihn kämpfen. Wie haben Sie auch versucht, dieses jüdische Leben zu verstehen, es genau zu schildern? Und warum ist eben dieses Familienleben so ein wichtiger Punkt auch in Ihrem Film? Die enge Beziehung zur Mutter ist ja sehr anrührend, auch des kleinen Jungen.
Per quel che riguarda le consuetudini ebraiche, i riti ebraici.
Für alles, was das jüdische Leben betrifft, haben wir uns von Juden helfen lassen. Darunter auch ein Rabbiner. Er hat uns zum Beispiel beigebracht, wie man die Gebete richtig spricht, weil niemand in unserem Produktionsteam jüdischer Herkunft ist. Und was die Familie angeht, ich komme selbst aus einem sehr großen Haushalt und habe 8 Geschwister. Ich kenne diese Wärme, diese Geborgenheit in der Familie, diese engen Beziehungen zu den Familienmitgliedern. Auch deshalb hat mich diese Geschichte so interessiert, weil sie mir nicht fern war.
Mi ha appassionato perché ho trovato in quel clima familiare qualcosa che io conoscevo personalmente.
Marco Bellocchio, eine Filmlegende, Schöpfer so bedeutender Filme wie Der Prinz von Homburg oder ganz aktuell Il Traditore oder die großartige Serie Und draußen die Nacht über die Entführung von Aldo Moro. Sein neuer Film erzählt auch von einer Entführung, aber die Entführung eines kleinen Jungen im Jahre 1858, die Bologna-Entführung.
Es ist ja auch ein Film, neben allem, was wir schon besprochen haben, über Identität. Denn dieser Junge, dieser wunderbare Edgardo, hat ja seine Wurzeln, er spürt die Wurzeln, er wächst in einer katholischen Welt auf und der Film zeigt sehr genau diesen Zwiespalt, ja, es ist fast schon eine Identitätskrise, ein Film darüber. Und ich denke, es war auch ein zentrales Thema für Sie, darüber zu sprechen, was ein Mensch ausmacht, wie Identität entsteht und wie so eine Krise dann einen Menschen auch zerstören kann.
Partendo poi dall'attore, dal giovane, dal piccolo Enea Sala, che
Edgardo war durch die Entführung tief traumatisiert. Man muss sich das vorstellen, wie ein so kleines Kind aus der Familie gerissen wurde. Man hat ihn zwar nicht körperlich misshandelt, aber er lebte in ständiger Angst und Unsicherheit. Um zu überleben, hat er diese neue Religion akzeptiert und dann nach einer Verschmelzung zwischen beiden Glaubensrichtungen gestrebt. Er suchte nach einer neuen Identität und hat sein ganzes Leben lang unter dieser schizophrenen Situation gelitten, blieb der neuen Religion aber trotzdem immer treu.
Lui per tutta la sua vita resterà fedele alla nuova religione, a quella del Papa. Ecco.
Das ist genau dieser unglaubliche Spannungsbogen in diesem Film. Der kleine Darsteller ist übrigens unglaublich, also was er da zeigt an emotionaler Kraft. Es wirft einen um, wie der ganze Film einen ja aufwühlt. Und ich muss auch sagen, Marco Bellocchio, ich war manchmal auch wütend, wenn ich das gesehen habe. Ich dachte mir, wie kann man das machen? Wie kann man einer liebenden Familie das Kind entreißen? Weil irgendwie der Papst ja auch denkt, er tut das Richtige. Also der Film zeigt schon auf, wie Religion Menschen zu solchen dann merkwürdigen, ja geradezu verbrecherischen Handlungen bringt. Sehr aktuell übrigens.
Das stimmt. Der Papst war überzeugt von dem, was er tat. Aber er hat schwer gefehlt. Aus seiner Überzeugung heraus, dass der Junge ein getaufter Christ sei, hat er diesem Kind eine extreme, unglaubliche Gewalt angetan. Edgardo versuchte die ganze Zeit, mit der ursprünglichen Familie noch in Kontakt zu bleiben. Aber letztendlich litt er immer, war oft krank und kam nie richtig mit dem Leben klar. Der Papst hat das bewusst entschieden und deshalb darf man ihn auf keinen Fall rechtfertigen, denn er hat aus einem religiösen Prinzip heraus ein echtes Verbrechen begangen. Wir haben versucht, bei diesem Film starke Emotionen zu erzeugen und über diese Gefühle auch zu Ideen zu gelangen. Das ist vor allem das Verdienst unseres kleinen Hauptdarstellers Enea Sala, der übrigens gar nicht religiös erzogen wurde. Er zeigt großartig Freud und Leid eines Kindes, das seine Mutter liebt, aber in gewisser Weise auch den Papst.
Der Film ist sehr emotional, hat eine große emotionale Kraft. Es ist ein Film, der also auch Gefühle zulässt und Gefühle erzeugt, sogar visuell parallel, nicht? Also, dass man sich an die Mutter rankuschelt, an den Rock, aber eben auch an das Gewand des Papstes. Das ist eine interessante visuelle Parallele. Sie haben gerade so treffend beschrieben das Wesen auch dieses Films, nämlich mit Emotionen Menschen eine Idee zu vermitteln, zu einer Erkenntnis zu führen. Was erhoffen Sie sich denn? Was wäre das für eine Erkenntnis?
Ich verspüre keine Berufung, Botschaften zu verbreiten. Aber wenn eine wichtige Idee aus diesem Film hervorgeht, dann ist es die der Toleranz, der Hoffnung, dass wir einander nicht töten, sondern uns verstehen sollten. Das ist übrigens auch eine zutiefst christliche Idee, wenn sie denn richtig gelebt wird. Es gilt für all die Kriege, die wir gerade erleben müssen. Bei der Tragödie in Israel, aber auch bei der Migration, dass wir einander anerkennen sollten. Diese Toleranz gab es in der Geschichte damals eben nicht. Aber sie würde der Menschheit heute sehr wohltun.
Sono tutte realtà storiche di adesso, in cui il principio della tolleranza, che non è stata applicata in questo caso, sarebbe molto benefica per l'intera umanità.
Die Bologna-Anführung jetzt im Kino zu sehen, die aufwühlende Geschichte eines Kindesraubes, aber eben auch die Geschichte einer geraubten Identität. Das ist der Kern des neuen Films von Marco Bellocchio, bei dem ich mich sehr herzlich für das Gespräch bedanke. Mille grazie.
Grazie a voi, grazie.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das Kino International ist mehr als ein Kino. Es ist eine Ikone der modernen Kinoarchitektur. Es ist ein Spiegelbild von Filmgeschichte. Und dieses Kino hat selbst auch Filmgeschichte geschrieben. Jetzt wird gefeiert 60 Jahre Kino International mit einem Tag der offenen Tür, mit einer Ausstellung und mit einer Filmreihe. Was genau da passiert, erfahren Sie im Verlauf dieser halben Stunde. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es ist nicht einfach irgendein Kino, über das wir jetzt reden wollen, sondern es ist wirklich eine Ikone der gebauten Moderne in der DDR. Ein luftiger, ein schwungvoller, wunderbarer Bau. Das Kino International in der Karl-Marx-Allee war auch mein Kindheits- und Jugendkino. Ein Bau, der auch für eine neue Zeit stand, für einen Aufbruch stand. Und dieses Kino ist nun wirklich 60 Jahre alt geworden. Hat mich etwas erschrocken. Also ich bin deutlich älter als das Kino, aber habe es als Kind eben auch schon sehr genossen. War da sehr gern zur Matinee immer. Am Sonntag um 11 gab es große, schöne Historienschinken. Gefeiert wurde schon ganz kräftig, auch so ganz offiziell. Die Kulturstaatsministerin war höchstpersönlich da, aber es geht weiter. Und das ist jetzt für uns ein schöner Anlass, Leute einzuladen, denn jetzt wird mit dem Publikum zusammen gefeiert. Laufen schon seit einiger Zeit, glaube ich, so ganz besondere Filme. Aber morgen ist Tag der offenen Tür. Und was da genau passiert in diesem Bau, das kann uns jetzt verraten Christian Breuer, der mal wieder bei uns ist. Hallo, schön, dass du da bist. Geschäftsführer der York Kino Group, die seit vielen Jahren sich intensiv um den Erhalt so schöner Häuser kümmert wie das Kino International.
Hallo Knut.
Herzlich willkommen. Und ja, erstmal, bevor wir reden über das, was dann eben passiert jetzt für die Leute, du kennst das Haus natürlich jetzt auch seit den 90ern. Ihr habt es damals angenommen. Das war gar nicht so einfach. Ein Kino, denkmalgeschützt, nur ein Saal, eigentlich Wahnsinn, eigentlich Irrsinn. Warum eigentlich? Also was bindet denn euch so an dieses Haus?
Also es ist ganz klar eine ganz einzigartige Architektur und der Umbruch mit dem Fall der Mauer war ja auch ein Umbruch für dieses Haus und es gab tatsächlich auch Pläne einer Kinokette daraus, ein Kongresszentrum zu machen. Und für uns, die York-Gruppe Georg Kloster, war das schon eine Mission, die Kinos auch im Ostteil der Stadt zu halten, so wie es die York ja im Westteil schon betrieben hat, die Idee, überall dort Kino zu machen, wo die Menschen sind. Und dann natürlich das Kino International, so als Gegenstück zum Delphi Filmpalast, dort einen großen Leuchtturm der Kinoarchitektur, aber auch des Kinos und des Kinofilms zu erhalten, das war schon eine Mission. Und wie man heute sieht, ist uns das ja auch gelungen. Und ich glaube, das Besondere natürlich gerade an diesem Kino ist, wie dort, du hast es gerade schon gesagt, Architektur, Politik, Kino verwoben sind. Vielleicht wie in keinem anderen Kino in dieser Stadt stand es ja zu Beginn letztlich für einen Aufbruch. So aus der kurzen Zeit, als man in der DDR sich wirklich modernisierte, der offene Bau mit der großen Glasfront, der Schwebedecke im Saal, das funktioniert ja heute noch, wenn man das so bauen würde. Und dann natürlich auch mit der Filmgeschichte Spur der Steine, zum Beispiel mit Manfred Krug, bei dem schon große Proteste bei der Premiere 66 gab und die man dann einfach mal drei Tage später wieder verboten hat. Oder eben die sagenumwobene Premiere von Coming Out am 9. November 89, als zum ersten Mal ein schwuler Film im Osten Premiere hatte und all die Premierengäste nach dem Film auf einmal sich ja letztlich in einem anderen Land wiedergefunden haben.
Also du hast es gesagt, zum einen ist es ein Spiegel von Filmgeschichte, aber das Haus ist selbst auch Filmgeschichte, eben nicht zuletzt durch solche Premieren, die ja legendär geworden sind. Jetzt wird renoviert, das müssen wir den Leuten jetzt auch nochmal erklären, weil es geistern jetzt immer ganz unterschiedliche Zahlen rum. Nach der Berlinale 24, so viel steht fest, wird zugemacht. Ich habe die unterschiedlichsten Schließzeiten gehört, die härteste war bis jetzt 2 Jahre. Ist es wirklich so und warum muss das jetzt so lange geschlossen bleiben?
Ja, geschlossen wird tatsächlich voraussichtlich Anfang April, gar nicht mal unmittelbar nach der Berlinale. Freuen uns jetzt noch auf diesen Winter mit ja vielen tollen Filmen der Berlinale und auch dem Sonderprogramm. Wann es ganz genau losgeht, das liegt ein bisschen da, wann die finalen Genehmigungen vorliegen, so wie das immer ist. Und ja, warum dauert es so lange? Ich glaube, jeder, der mal gebaut hat oder der vor allem saniert hat, der weiß, wie kompliziert das ist. Und jetzt ist es eben ein Denkmal, eins der wenigen verbliebenen Denkmäler im Ostteil der Stadt, die so noch genutzt werden im ursprünglichen Sinn. Das heißt, wir können nicht einfach alles rausreißen, entkernen. Nein, alles, was wir kennen im repräsentativen Bereich, muss sorgfältig ausgebaut werden. Zum Beispiel die Holzpaneele, die werden aufbereitet und nicht einfach ersetzt. Der Vorhang wird nochmal so richtig aufs Neueste
der
schick gemacht.
Der Glitzervorhang habe ich schon als Kind geliebt. Ja,
ja, ich glaube, den lieben wir alle.
Da fragen auch Leute immer, bleibt der? Ja, der bleibt.
Und das ist dann tatsächlich auch herausfordernd, dass auch jedes Teil wieder dahin kommt, wo es war. Und danach ist es dann natürlich vor allem auch eine technisch getriebene Modernisierung. Das heißt, es müssen alle Kabel ausgebessert, ausgetauscht werden. Das Haus hat dann halt doch 60 Jahre auf dem Buckel. Und wir würden uns auch wünschen, wenn es viel schneller ging. Klar. Aber den Zahn haben uns die Architekten leider schnell gezogen.
Also von diesen großen technischen Erneuerungen werden wir erstmal nicht sehen. Wir werden es aber spüren. Aber wir sehen dann vor allem, dass alle sichtbaren Oberflächen, also all das, was den Denkmalschutz auch ausmacht, also du hast es schon erwähnt, diese schönen Holzlamellen, diese wunderbare wellige Deckenverkleidung, die ja die Blicke direkt immer zur Leinwand leitet, das bleibt alles erhalten. Das kommt alles wieder und das wird dann wieder ein Glanz sein und ein wunderschönes Kino eben uns dann wieder geschenkt werden. Aber jetzt haben wir natürlich einen besonderen Anlass, dann auch besonders intensiv zu feiern vielleicht. Denn morgen ist Tag der offenen Tür. Was passiert da bei euch?
Genau, zum einen gibt es Führungen. Das Haus hat viele Nebenräume, die man oft gar nicht so sieht, von außen wahrnimmt. Das macht es auch so besonders. Zum Beispiel gibt es dort einen der am besten erhaltensten Bunker im Ostteil der Stadt. Also wer sich dafür interessiert, wer sich für Architektur interessiert, ist da herzlich willkommen. Und dann das Kino International war halt immer auch das große DEFA-Premierenhaus. Und morgen gibt es dann drei der vielen großartigen DEFA-Filme, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Damit läuten wir dann so ein bisschen die Advents- und Weihnachtszeit ein. Die Legende von Paul und Paula und dann eben den sensationellen Spur der Steine, ein Film, der damals progressiv ist und an dem man heute immer noch eine große Freude hat.
Das ist wohl wahr, die schönste Rolle von Manfred Krug. Ich habe den Film vor kurzem wieder gesehen und der ist auch ganz anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Gar nicht so laut und poltern, wie am Anfang ist er ja so, dann wird er immer melancholischer, immer bitterer auch, geht sehr an die Substanz des Systems und man versteht vielleicht sogar heute besser, warum er damals verboten wurde. Das ist eine ganz wichtige Wiederbegegnung, die er da bietet, aber insgesamt ist ja im Haus so viel los, nicht? Also ihr habt ja so ein offenes Haus jetzt und ändert auch an Geschichte. Schöne Modell steht da.
Genau, wir haben tatsächlich das Modell des Kino International von 1961, also aus der Zeit der Planung des Kinos. Dann sieht man, dass es auch tatsächlich so geworden ist. Wir haben eine Ausstellung im Foyer mit tollen Erinnerungen aus den 60 Jahren Geschichte, als Panzer vor dem Haus vorbeigefahren sind oder eben auch als Dieter Koslik so wunderbar den Rosa von Braunheim küsst oder George Michael mit Klaus Wowereit zur Premiere bei der Berlinale da waren. Also viele schöne Erinnerungen. Es geht ja dann auch noch weiter in den kommenden Wochen. Jeden Sonntag gibt es dann weiter einen Film, einen deutschen Film aus 60 Jahrzehnten Kino und auch da kann man noch mal ein bisschen in die Filmgeschichte eintauchen, wiedersehen oder neu entdecken.
Wir feiern also den 60. Geburtstag im rechten Sinne, indem wir uns selber nutzen, das Haus nochmal genießen und natürlich die großen Filme sehen, die dort dann eben ihren Start gehabt haben, ihre Premiere. Christian, dir ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Morgen also großer Tag der offenen Tür im Kino International, eine steingewordene Einladung zum Filmgenuss und das wird auch so bleiben. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Noch eine ganz persönliche Empfehlung. Morgen um 18 Uhr lohnt es sich sehr, ins Filmmuseum Potsdam zu gehen. Da haben wir nämlich ein Hitchcock Double, also für die Leute, die große Fans dieses Meisters sind, der Spannung. Es läuft zum einen ein bedeutender Film, nämlich The Lodger, A Story of the London Fog, ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1926, läuft dort live begleitet auf der wunderbaren Welt der Kinoorgel von einem Meister der Stummfilmmusik, Stefan Graf von Bodmer. Höchstpersönlich wird diesen Film begleiten und vorher haben wir eine Buchpräsentation. Ein neues Werk, ein sehr liebevolles Buch über Hitchcock, geschrieben von Jens Wawczeck, den man ja bestens kennt von den drei Fragezeichen. Großer Hitchcock-Fan und dieses Buch ist absolut lesenswert, auch für Leute, die denken, sie wussten bisher schon alles über Hitchcock, würde ich mich auch dazu zählen. Ich kann mich also morgen um 18 Uhr mit ihm unterhalten über sein Buch und danach dann The Lodger auf der Leinwand im Filmmuseum Potsdam. Und dies war es dann auch wirklich. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß jetzt mit dem Weekender. Wir haben ja Bundesliga-Pause, also gleich Raffaela Segarra. Tschüss!